Hey, hier ist die Sascha. Bevor es gleich losgeht, habe ich eine wichtige Ankündigung. Im neuen Jahr starten wir gemeinsam voll durch mit meinem 10-tägigen Intervallfastenprogramm Stoffwechsel SOS. Es gibt ja viele Versionen von Intervallfasten am Markt, aber man kann dabei auch viel falsch machen. Und dann ist der Erfolg oft nur sehr kurzfristig oder man nimmt danach schnell alles wieder zu oder bekommt plötzlich mehr Bauchfett. Deswegen habe ich meine eigene Version entwickelt, die diese Fehler vermeidet. Erstens macht man das Programm absichtlich nur ganz kurz, nämlich maximal 10 Tage lang. Zweitens fasten wir nicht jeden Tag, sondern nur jeden zweiten Tag. Und sogar da essen wir 2 winzige, speziell zusammengestellte Mahlzeiten, um die Leberentgiftung zu unterstützen. Denn das wird beim Intervallfasten ganz oft übersehen. Der Speiseplan ist so zusammengestellt, dass er den Stoffwechsel aktiviert und nicht bremst, was sonst oft beim Intervallfasten passieren kann. Und jetzt kommt das Beste. Wir starten gemeinsam am 16. Januar und ich begleite euch dabei in mehreren Live-Webinaren. Du kannst also von überall mitmachen. Glaub mir, es ist wirklich die perfekte Methode, um deiner Fettverbrennung nach den Feiertagen einen kleinen Schubs zu geben und schnell ein paar Kilos loszuwerden. Und hier kommt das Wichtigste. Bis zum 8. Dezember gibt es einen Frühbucherrabatt. Alle, die sich bis dahin anmelden, bekommen einen Spezialpreis. Aber Achtung, Achtung, diese Aktion gilt nur bis 8. Dezember Mitternacht. Verpass also deine Chance nicht, reservier dir gleich deinen Platz und spar auch noch dabei. Also wie wär's? Meld dich heute an und garantiere damit, dass du deinen Neujahrsvorsatz diesmal auch wirklich durchziehst und starte leichter mit uns ins neue Jahr. Es dauert nur 10 Tage und du wirst überrascht sein, was in so kurzer Zeit möglich ist. Alle Infos findest du unter faustformel.com/SOS. Nochmal, der Link ist faustformel, wie die Faust und die Formel.com/SOS.
Einfach besser essen. Sascha Waleczek erklärt Ernährung. Dein Wegweiser durchs Ernährungsdickicht.
Willkommen bei Einfach besser essen. Mein Name ist Sascha Waleczek. Ich bin diplomierte Ernährungstherapeutin. Und heute möchte ich mal über ein aktuelleres Thema reden. Und zwar aktuell deswegen, weil es gerade in den Medien herumgegangen ist. Und zwar reden wir über hochverarbeitete, ultra hochverarbeitete Lebensmittel. Und vor allem, weil ich da so den einen oder anderen Aufmacher gesehen habe in den Medien, wo ich dachte, na, das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Und zwar ging es darum, also es war in Österreich in mehreren Medien, aber auch in England habe ich es gesehen. Und zwar wird da geschrieben, so wie wir uns vor Jahrzehnten mit der Tabakindustrie auseinandergesetzt haben, brauchen wir jetzt eine mutige, koordinierte globale Antwort, um die übermäßige Macht der Lebensmittelkonzerne einzudämmen. Und ich möchte jetzt gar nicht hier diskutieren, ob die Lebensmittelkonzerne große Macht haben, das sind sie ganz sicher. Mir geht es um, wie sich das auf die hochverarbeiteten Lebensmittel bezieht. Das würde ich gerne ein bisschen besprechen. Also, die reden von ultra hochverarbeiteten Lebensmitteln, Ultra Processed Foods, UPF, werden sie oft genannt. Aber was heißt jetzt eigentlich hoch oder höchst oder ultra hochverarbeitet? Da hat ein brasilianischer Forscher vor einigen Jahren die sogenannte NOVA-Skala-Gruppierung entwickelt, erfunden. Und das sind 4 Gruppen. Und ich muss echt gestehen, dass ich die bis ich mich mit dem näher auseinandergesetzt habe, falsch verstanden habe. Weil ich hatte die so gelernt, dass NOVA 1 heißt, ein Lebensmittel ist total unverarbeitet, also der Apfel vom Baum. Und NOVA 2 ist, du machst ein bisschen was damit. Also du machst einen Kompott, du raspelst es, du schneidest es auf, ein bisschen was. NOVA 3 ist, du kombinierst es mit anderen Lebensmitteln zu einem neuen Produkt, der Apfelkuchen, den ihr selber backt. Und NOVA 4 sind dann die hochverarbeiteten industriellen Produkte. Das wäre, ich sage jetzt, die Apfeltasche von McDonald's. Ja, das wäre so eine Abstufung. So habe ich es verstanden. Ich sage es gleich, das ist falsch. Also, die Gruppe 1, das stimmt schon, das, was ich gesagt habe. Das sind die Lebensmittel, die sind unverarbeitet. Die sind vielleicht haltbar gemacht, aber absolut ohne Zusatzstoffe. Also ihr könnt es einfrieren, ihr könnt es trocknen. Man darf es auch schon kochen, habe ich gelesen. Das ist so. Und die nicht alkoholische Fermentierung darf auch stattgefunden haben. Mit anderen Worten, Joghurt. Also wenn ihr, ein Joghurt ist Milch, da kommt nichts anderes rein, außer diese paar Bakterien. Und dann fermentiert das zu Naturjoghurt und ein Naturjoghurt ist Gruppe 1. Ja, Brokkoli, egal ob der jetzt eingefroren war oder frisch gekauft wurde, ist Gruppe 1. Also alles, was einfach nur zerkleinert, getrocknet, eingefroren, vielleicht noch gekocht wurde oder noch roh, ist Gruppe 1. Gruppe 2 ist für mich ganz befremdlich. Gruppe 2 ist nämlich jetzt nicht eine Steigerung von Gruppe 1, sondern Gruppe 2 ist irgendwas Getrenntes. Gruppe 2 sind Zutaten, Kochzutaten von Fett, Salz und Süßstoffe. Also ihr habt, da gehört jetzt Zucker dazu, da ist deren Meinung nach Gruppe 2 eben alle Öle. Und das, muss ich gleich vorwegnehmen, finde ich ein bisschen problematisch, weil die setzen jetzt zum Beispiel ein kaltgepresstes Olivenöl mit einem höchst raffinierten Distelöl, Sonnenblumenöl, was ich immer, Sojaöl gleich. Und das finde ich ein bisschen unfair, weil dieses raffinierte Öl geht durch 7 bis 8 Schritte durch. Da werden Nährstoffe zerstört, entfernt, es wird desodoriert, es wird gebleicht. Da ist es auf Gruppe 2 zu tun, fand ich jetzt ein bisschen ein starkes Stück, aber okay. Aber da fällt auch der Honig rein und eben Salz und solche Sachen. Aber eben, das sind nur diese Zutaten, nennen sie das. Culinary Ingredients, Küchenzutaten. Und die Gruppe 3 ist jetzt, wenn man die Gruppe 1 mit der Gruppe 2 irgendwas draus macht, aber nicht eben nur kocht, sondern wenn man jetzt auch die alkoholische Fermentierung gehört dazu, die, wenn man es in Dosen abfüllt, wenn man es einlegt, wenn man es, also dazu gehört Käse, dazu gehört Wurst, dazu gehören Thunfischdosen, Brot gehört hier rein, Wein, also Alkohol gehört hier rein. Und das finde ich schon ein bisschen einen sehr großen Sprung, weil ihr müsst überlegen, gut, wir kommen gleich dazu, ich erkläre gleich, was ich das Problem finde. Gruppe 4. Gruppe 4, das sind jetzt die hoch oder die ultra hoch verarbeiteten Nahrungsmittel. Und das sind jetzt Nahrungsmittel, die sind durch mehrere Verarbeitungsschritte durch und bestehen aus Zutaten, wo man das Originalprodukt oft nicht mehr wirklich erkennen kann. Also wo das einfach, und dazu sind sie aber auch Eiscreme und Fertigpizza und Energydrinks und diese ganzen Sodas und alle Süßigkeiten und alle Chips und diese Dinge. Ja, und das ist jetzt plötzlich ultra-processed. Und also ich finde, also zwischen der 3. und der 4. Stufe, finde ich, könnten noch ein paar Stufen sein, meiner Meinung nach. Also ich finde das ein bisschen sehr knapp hintereinander. Wir haben das lang im Team diskutiert, weil wir echt gesagt haben, was haben die sich dabei gedacht? Und vor allem, wo fällt zum Beispiel jetzt Kochen rein? Also in der Sekunde, wo ich sage, okay, ich mache jetzt Brokkoli und ein Stück Fisch oder Fleisch und ein paar Kartoffeln. In der Gruppe 1 darf ich sie kochen, aber nur ohne Öl und ohne Salz. In der Sekunde, wo der Öl und Salz dazu kommt, bin ich schon in Gruppe 3. Und jetzt sage ich, aber du kannst doch nicht einen frisch gedämpften Brokkoli mit ein bisschen Olivenöl und ein Stück Lachs und Kartoffeln gleichsetzen mit Extrawurst und Salami. Also das ist irgendwie, oder frittierten Sachen, ja. Also das ist einfach, das sind für mich Welten in der Gesundheit und auch vom Verarbeitungsgrad her. Das sind einfach, das kann man einfach nicht vergleichen. Meiner Meinung nach, das finde ich ein bisschen problematisch. Also, und eben wie gesagt, dass es kaltgepresste Olivenöl, was ja eigentlich für mich fast ein Gruppe 1 wäre. Wir nehmen Oliven, wir pressen sie aus, wir tun sie in eine Flasche. Danke, wir haben Öl. Ist bei denen aber schon Gruppe 2. Oder wir nehmen irgendwelche Nüsse, also irgendwelche Samen oder Kerne oder eben Sojabohnen und dann lassen wir sie durch 7 Schritte durchlaufen, die einzeln wirklich extrem sind. Und dann ist es gleichwertig. Und das ist eben das, was, glaube ich, oft missverstanden wird. Weil bis jetzt haben wir gesagt, hat die Ernährungswissenschaft eben gesagt, das Einzige, was zählt, ist Kalorien. Ja, wie viele Kalorien sind drin, wie viel Fett ist drin, wie viel Eiweiß ist drin, das ist das Einzige, was zählt. Und die Wissenschaftler, die eben Nova entwickelt, haben gesagt, nein, es ist nicht egal, welche Kalorie es ist. Es ist, macht auch einen Unterschied, durch welche Verarbeitungsschritte es durchgegangen ist. Eine Apfeltaschenkalorie ist was anderes als eine Apfelkalorie. Ja, so in der Richtung. Und es ist ein Unterschied, ob es ein Oma-Apfelkuchenkalorie ist oder eine Fastfood-Ketten-Apfelkuchenkalorie ist. Und das ist eben das, was quasi das Neue an dem war. Und Nova, ich habe extra nachgeschaut, nicht mehr, wofür steht hier Nova? Nova steht für neu. Das war die neue Einteilung der Lebensmittel. Aber die wurden nur eingeteilt, so wie wir das beurteilen konnten, ist, wie du sie zu kaufen kriegst. Ja, also wenn ihr euch das anschaut, es geht ja nicht, in keiner davon ist, wo ist das selbstgemachte Essen zu Hause? Das kommt hier nicht vor, sondern immer nur, kannst du das Lebensmittel so kaufen? Kannst du das Lebensmittel eben, kannst du das Joghurt so kaufen oder kannst du eben die Fertigpizza kaufen? Aber nicht, habe ich zu Hause aus Käse und Mehl eine Pizza gemacht. Und deswegen ist es ein bisschen schwieriger, finde ich, für den Endverbraucher, dann zu sagen, ja, wo sollte ich mich jetzt hier einordnen? Was ich gut finde, sind die beiden Extreme. Du sagst eben, es gibt unverarbeitete Lebensmittel und dann gibt es die höchstverarbeiteten Lebensmittel. Und ob da zwischendrin die Sachen ein bisschen besser oder schlechter sind, das finde ich jetzt für den Alltag gar nicht so wichtig, aber das machen wir noch in Ruhe durch. Wir haben noch so ein paar andere Lebensmittel uns durchgedacht, die wir ein bisschen problematisch finden. Zum Beispiel ist es so, dass Hummus, wenn du den kaufst, ist offiziell Gruppe 4. Also das Allerhöchste, gilt als ultra hoch verarbeitet. Und einen gekauften Hummus im Supermarkt gleichzusetzen mit diesen extremen, also wirklich Fertiggerichten, Fastfood, Süßigkeiten, es ist eigentlich, finde ich, ein sehr unfairer Vergleich. Und dann haben wir das ein bisschen diskutiert und ich bin jetzt der Meinung, dass man sagt, okay, diese Gruppierung gilt immer nur für ein Lebensmittel im Vergleich mit sich selbst. Ja, also ist es gesünder, Hummus selber zu machen, als der gekaufte? Ist der ultra hochverarbeitete gekaufte? Wenn das ist, gekaufte Hummus, ist der ein bisschen schlechter oder nicht ganz so gut wie der selbstgemachte? Ja, vermutlich. Ja, ist eine Fertigpizza, ist eine Pizza selbstgemacht oder direkt im Restaurant vom Italiener besser als die Fertigpizza? Ja. Und quasi, du kannst also nicht Lebensmittel in der Gruppe mit der anderen Gruppe so sehr vergleichen, als das Lebensmittel, das du vergleichst in den verschiedenen Arten, wie du es kaufen könntest. Kannst du Fleisch roh kaufen oder kannst du Fleisch, also roh gekocht, oder kannst du Fleisch kaufen als verarbeitetes Fleisch oder Wurst oder kannst du es verkaufen als dieses hochverarbeitete Fleisch? Auf Englisch ist es dann Reconstituted Meat Product. Also da gibt es dann nochmal die extreme Variante. Ja, und da, so muss man das sehen. Also es geht nicht um die Gruppen miteinander zu vergleichen, als die Lebensmittel in ihren verschiedenen Ausformen so einzusetzen. Viele sagen, ein hochverarbeitetes Lebensmittel erkennt man daran, dass es eine lange Zutatenliste hat. Das stimmt nicht unbedingt. Das war jetzt gerade, deswegen greife ich es auf, eine Diskussion in unserer Facebook-Gruppe, wo jemand gesagt hat, was ist eigentlich mit diesen Reiswaffeln? Sind die empfehlenswert? Und die Reiswaffeln bestehen aus Reis und, glaube ich, Salz oft nur, aber die sind trotzdem hochverarbeitet und Reiswaffeln haben noch ein paar andere Probleme, also das ist trotzdem eine Gruppe 4. Vor allem, wenn ihr die Reiswaffeln vergleicht mit Reis in anderen Formen. Ja, also gekochter Reis, Vollkornreis mit einer Prise Salz. Dann ist es natürlich ein Riesenunterschied. Was ihr schon heraushört ist, ja, es war eben jetzt einmal eine neue Erkenntnis zu sagen, hey, es ist nicht egal, wie die Kalorie bei uns im Teller auftaucht, sondern es macht auch einen Unterschied für unsere Gesundheit, in welchem Verarbeitungszustand sie bei uns auftaucht. Aber es heißt nicht notwendigerweise, dass es automatisch ungesund ist, weil es hochverarbeitet ist. Und das ist jetzt ein bisschen schwierig zu erklären. Ich hoffe, ich schaffe es jetzt mal. Also wir sagen, bei uns ist immer quasi wie wir so diese Nova-Gruppierung, es sind ja eigentlich Gruppen und keine Skala, hören ist, eins ist gut, vier ist schlecht. Und es stimmt, aber es stimmt auch nicht. Ja, also zum Beispiel hat man eine Untersuchung gemacht und da hat man, ich glaube, über 50 Leute, 8 Wochen lang. Und die Menschen in 2 Gruppen und die erste Gruppe hat ultrahochverarbeitete Produkte gegessen und die andere minimal verarbeitete Produkte. Und dann haben sie getauscht und dann haben sie es umgedreht gemacht, 4 Wochen lang. Und das waren freilebende Menschen, das heißt, sie haben, das heißt in der Wissenschaft nicht, dass sie nicht im Gefängnis waren, sondern das heißt, sie durften, waren zu Hause, haben ihren Alltag gemacht und haben selber sich das Essen zubereitet. Die haben nur davor Richtlinien gekriegt und den einen hat man gesagt, versucht nur aus minimal verarbeiteten Lebensmitteln eure Ernährung zu gestalten, also frisch zu kochen, Obst, Gemüse, diese Sachen. Und den anderen haben sie gesagt, hier ist eine gesunde Ernährung, das war eine britische Studie, nach britischen Richtlinien, 5 Portionen Obst und Gemüse am Tag und so viel Eiweiß und nicht so viel Fett und diese Sachen. Versucht euch eine gesunde Ernährung zusammenzustellen, aber schaut, dass ihr dabei mindestens 50-70% ultra hochverarbeitete Produkte verwendet, also Fertiggerichte. Aber eben so gesund, wie du es halt finden kannst. Also das heißt eben nicht, wir haben Chips und Frittiertes und Süßigkeiten den ganzen Tag gegessen, sondern wir haben gesagt, der Unterschied sollte sein, wie verarbeitet das Zeug ist. Und der Unterschied war, der ganz spannend ist, man hat ihnen nicht gesagt, was gemessen wird. Also man hat nicht gesagt, wir machen eine Abnehmstudie, schauen wir mal, wie viel ihr abnehmen könnt. Sondern gesagt, wir vergleichen die Ernährung und hat ihnen nicht gesagt, dass man eigentlich aufs Gewicht schaut. Und nach 8 Wochen hatten es also im Schnitt beide Gruppen, weil die haben ja beides gemacht, haben die während der minimal verarbeiteten Ernährung, also der naturbelassenen Ernährung, haben sie im Schnitt 2% ihres Körpergewichts abgenommen. Aber während der ultra hochverarbeiteten Phase haben sie im Schnitt nur 1% ihres Körpergewichts abgenommen. Sie haben beide abgenommen. Es ist nicht so, dass das andere eine Katastrophe war. Ja, du sagst, na, die haben automatisch zugenommen, sondern sie haben versucht, sich innerhalb von hochverarbeitet möglichst gesund zu ernähren und konnten dabei trotzdem abnehmen, obwohl das kein Abnehmziel war. Also es war ja keine Abnehmstudie, die haben ja nicht gesagt, wie sie abnehmen sollen. Es ging nur darum, ernähr dich bitte mit diesem Zeug möglichst gesund. Und dann schauen wir, was passiert. Sie haben was interessant, was Sie haben, an Teilenumfang war kein Unterschied. Aber beim viszeralen Fett, also dem Fett in der Bauchhöhle, das so viel Entzündung macht, dem Gesamtkörperfett und dem BMI war es wesentlich besser in der Phase, wo den minimal verarbeiteten Produkten. Also das ist auch ein Zeichen dafür, viszerales Fett, dieses Bauchfett, wie gesagt, hängt mit Entzündung zusammen. Das wäre auch ein Anzeichen dafür, dass eben durch naturbelassene Ernährung die Entzündung im Körper sinkt. Also ich werde oft gefragt, was ist eine entzündungssenkende, entzündungshemmende Ernährung? Naturbelassene Nahrungsmittel ist eure Antwort. Ja? Es gibt viele Studien, die den Konsum von ultraverarbeiteten Nahrungsmitteln mit Übergewicht, mit Diabetes, was habe ich hier noch, also Bauchfett, Blutfettprobleme, Diabetes Typ 2, Depressionen, Nierenerkrankungen, also Adipositas, Herzerkrankungen, ein bisschen, also All Causes Cancer ist auch ein bisschen erhöht, also das Krebsrisiko ein bisschen erhöht, Bluthochdruck, also diese Dinge, Darmkrebs. Das Risiko dafür steigt, wenn sich Menschen überwiegend oder viel mit ultraverarbeiteten Nahrungsmitteln ernähren. Wobei man sagen muss, wir tun es als Gesellschaft ganz ordentlich. Wir haben jetzt versucht, Daten zu finden für Deutschland und Österreich, die habe ich nicht gefunden. Wir wissen, in Großbritannien, die meines Wissens nach noch immer inzwischen die dicksten Europäer sind, wird mehr als die Hälfte der Kalorien der Bevölkerung mit ultra hochverarbeiteten Lebensmitteln gedeckt. Und in Amerika ist es noch ein bisschen höher, also wie 55%. Also da ist schon die Korrelation zwischen Übergewicht und hochverarbeiteten Nahrungsmitteln ist schon da. In Europa ist es unterschiedlich. Vor allem die Mittelmeerländer sind niedriger, also die kochen scheinbar noch viel mehr. Da ist es teilweise 23%, 25%, 30%, aber dann, je nördlicher man wird, umso höher wird es. Und jetzt ist die Sache, okay, die einen haben doch jetzt geschafft, in dieser einen Studie abzunehmen, obwohl sie hochverarbeitet gegessen haben. Also warum hängt dann diese ganzen Krankheiten oder das Übergewicht, habe ich ja auch gesagt, Adipositas, warum hängt es dann mit hochverarbeiteten Nahrungsmitteln zusammen? Und da gibt es verschiedene Theorien und die eine ist, dass es einfach hochverarbeitete Nahrungsmittel enthalten weniger Mikronährstoffe, ja, also Vitamine, Mineralien, auch weniger Ballaststoffe, die enthalten mehr Zusatzstoffe, die meistens sagen immer Chemie, alles im Leben ist Chemie, also Emulgatoren, Konservierungsstoffe, Weichmacher und solche Sachen, beziehungsweise sehr viel häufiger, also überhaupt Geschmacksverstärker und Aromen kommen da auch vor. Und das scheint eine Rolle zu spielen. Ja? Und weil, wenn dann die Studien gemacht werden, dann ist es schon so, wenn du gleich viel Kalorien hast, hast du das gleiche Gewicht. Aber, und das ist das, wo hier scheinbar die Krux begraben ist, ist, es geht wie immer, mein Lieblingsthema, um die Sättigung. Hochverarbeitete Lebensmittel sind oft von der Konsistenz sehr viel leichter zu essen, also sehr viel weicher. Man muss nicht fest kauen, man muss nichts zerkauen. Ihr wisst, wie schnell man eine Tüte Chips essen kann oder eben Pommes. Es ist also alles sehr viel weicher und man kann es viel schneller runterschlucken. Und wenn ihr aufgepasst habt in den vielen Folgen inzwischen schon, wisst ihr, ihr habt Neuronen im Gehirn, die zählen mit, wie oft ihr kaut. Und die Kauhäufigkeit und eure Kautätigkeit hat Einfluss auf euer Sättigungsgefühl. Es sind weniger Ballaststoffe drin, klar, das ist ausgemahlenes Mehl, das ist eben sehr viel Zucker auch zugesetzt, das ist eben kein Vollkorn und keine ganzen Gemüse- und Obstfasern drinnen. Und das scheint das Wichtigste, glaube ich, zu sein, also von dem, wo der Wissensstand derzeit ist, sie sind meistens hyperschmackhaft. Hyperschmackhaft ist so ein lustiges Wort. Hyperschmackhaft sind Nahrungsmittel, die, wenn wir sie essen, in unserem Gehirn eine Belohnungswirkung auslösen. Also wir können was essen und es ist nett und befriedigend und dann gibt es dieses Belohnungszentrum im Gehirn, das auch aufleuchtet, wenn wir Drogen nehmen und das gleiche Ding leuchtet auf, wenn wir hyperschmackhafte Nahrungsmittel essen. Und hyperschmackhafte Nahrungsmittel haben von den Zutaten her ein bisschen Salz, Zucker und Fett enthalten. Chips, Schokolade, auch in Kuchen. Ihr wisst, jeder Kuchen ist besser, wenn eine Prise Salz drin ist. Aber dann kommt eben noch hinzu diese Konsistenz. Das, wo eben ganz viele Lebensmitteltechnologinnen sich damit beschäftigen, wie können sie dafür sorgen, dass die Tiefkühlpizza oder das Produkt, das ihr kauft, eben oder das Eis, wo dann diese Hülle so zerknackt und der Rest schmilzt und so, dieses schmilzt und knackig und knusprig ist und sich im Mund eben gut anfühlt, um eben einen besonderen Belohnungsfaktor hervorzurufen. Und da haben wir immer so, ja, die gemeine Industrie, ja, aber ich weiß nicht, ob gemein oder super, weil die wollen halt, dass es euch so gut schmeckt, wie irgendwie geht. Und das ist ja ein berechtigtes Ziel. Und da gibt es eine andere Studie, die ganz cool war. Da haben sie, ich weiß gar nicht, wie viele Leute, 20 haben sie gemacht, aber die haben sie inpatient, das heißt, die haben sie wirklich eingesperrt für 2 Wochen, glaube ich. Und die haben ihnen gegeben, Die Nahrung, die angeboten wurde, war von den Kalorien, vom Eiweiß, von den Ballaststoffen, von allem her ident. Aber sie haben es nur auf den Tisch gestellt und die durften so viel nehmen, wie sie wollten. Und wenn sie satt waren, haben sie aufgehört. Und im Schnitt haben, und es war auch ein Crossover, das heißt, zuerst hat die eine Gruppe das gemacht und dann die gleiche Gruppe das andere. Und da kam raus, dass die im Schnitt von den hochverarbeiteten Lebensmitteln 500 Kalorien am Tag mehr gegessen haben. Und das ist eben jetzt das, wo wir auf das hinkommen, wo das echte Problem von hochverarbeiteten Nahrungsmitteln ist. Sie hebeln dein Sättigungsgefühl aus und du tendierst dazu, eben mehr zu essen. Und das andere, was ich auch, und 500 Kalorien mehr am Tag, wenn ich weiß, was das heißt, ist umgesetzt, heißt, du würdest eben, wenn du das machst, im Monat mindestens 2 Kilo zunehmen, jeden Monat. Ja, also das geht stetig nach oben. Was total spannend war, also wenn du jetzt naturbelassene, unverarbeitete Lebensmittel hast und legst halt Gemüse und Obst und solche und Vollkornbrot hin, dann sind dir die Ballaststoffe im Lebensmittel eingebaut. Aber bei den hochverarbeiteten muss es zugesetzt werden. Ja? Und da hat man eben gezeigt, dass es eben auch, wenn das die waren gematcht, die waren identisch, da war gleich viel Eiweiß drin, da war gleich viel Ballaststoffe drinnen. Und du sagst, ja, mehr Ballaststoffe helfen deiner Sättigung und deiner Verdauung, aber eben nicht scheinbar, wenn sie nur zugesetzt waren. Ja, weil das Ding noch immer hyperschmackhaft war. Und was auch spannend war, dass das Eiweiß, wo ich dann sage, Eiweiß hilft der Sättigung und isst das Eiweiß und schaut auf eure Eiweißmenge, bei den hochverarbeiteten Nahrungsmitteln hat auch das Eiweiß scheinbar der Sättigung nicht geholfen, auch wenn mehr drinnen war. Das finde ich auch ganz spannend. Also die Verarbeitung bei hochverarbeiteten Nahrungsmitteln ist eben, auch wenn die Nährstoffe gleich wären, scheint es dann doch bei Leuten, die essen dürfen, bis sie satt sind, einen Faktor zu spielen, dass eben die Sättigung ausgehebelt wird. Genau, wir haben schon darüber geredet, über weniger kauen, eben der Unterschied, ob die Ballaststoffe zugesetzt waren. Ich möchte noch mal kurz darüber reden, was hochverarbeitete Nahrungsmittel sind, weil ich glaube, das ist oft so, das hat eben nichts mit pflanzlich oder tierisch zu tun, ja, sondern ich glaube, viele übersehen das, was da alles dazugehört. Nämlich, und daran, nämlich in dieser Studie, die ich gerade erwähnt habe, ist es so rausgekommen, weil die haben eben gesagt, ja, sie haben ein kalorienmäßiges Gleiche hingestellt, aber die haben auch zuckerhaltige Getränke gekriegt, während die anderen haben halt Wasser gekriegt. Und da kommt halt sehr viel mehr dazu, weil natürlich jeder Energy Drink, jedes Cola, jede Limo, die ihr kauft, zählt als hochverarbeitet. Ja, und dann noch eins meiner roten Tücher in der Ernährung. Und das sind die veganen Ersatzprodukte. Ich habe nichts dagegen, dass wer Veganer sein möchte und Ersatzprodukte und das Gefühl von Fleisch oder Käse hin und wieder braucht, alles wunderbar. Ihr müsst euch nur im Klaren darüber sein, das sind hochverarbeitete Nahrungsmittel. Ja, also das ist eben ein Käse aus Kuhmilch ist eine völlig andere Kategorie wie ein Käse, ein veganer Käse, ich mache hier Anführungszeichen in der Luft. Ja, das ist ja kein Käse. Und auch die Hafermilch, die Mandelmilch, die Sojamilch ist eine Gruppe 4. Und die Kuhmilch ist eine Gruppe 1. Ja, also die sind wirklich am völlig anderen Ende der Skala. Und all das zählt aber mit, wenn es darum geht, dass es hochverarbeitet ist. Jetzt nicht so sehr von hyperschmackhaft, weil die Sojamilch meistens nicht so spannend schmeckt, aber eben gerade diese veganen Käse, die sind hochverarbeitet, die sind dafür da, dass sie nach etwas schmecken, was dann eher nicht drinnen ist, leider. Aber die zählen also da auch in diese Kategorie. Und diese Artikel, um die es jetzt ging, ist, wir müssen uns gegen die Industrie wehren. Und ich bin ein totaler Fan von, wir brauchen bessere, wir brauchen einfach bessere irgendwie Nahrungsversorgung, bin ich ein totaler Fan davon. Die Menschen sollten sich gesünder ernähren. Und klar werden wir auch manipuliert. Und natürlich ist die Macht der großen Konzerne extrem groß. Da kann halt ein kleiner Lebensmittelproduzent wahrscheinlich recht wenig ausrichten. Aber gerade die Artikel, die ich jetzt in Österreich gelesen habe, habe ich mir gedacht, dass immer so ein bisschen, mit denen hatte ich Probleme. Also, die sagen, industriell hergestellte Produkte, also da, es geht um industriell hergestellte Produkte aus billigen Zutaten wie gehärteten Ölen und Glukosesirup sowie Zusatzstoffen wie Aromen und Farbstoffen. Erstens einmal, wieso ist billig hier das Problem? Ja? Und die gehärteten Öle, Freunde, sind in Österreich verboten. Ja, also du kannst die ganz härten, aber du kannst sie nicht teilweise härten, weil dann haben wir die. Also das ist so ein bisschen, wieso ist jetzt billig das Problem? Weil wenn ihr euch das anschaut, die Zutaten mögen billig sein. Die Produkte sind nicht so billig. Und ich erinnere mich dran, damals in den Fernsehsendungen, da haben wir mal, hat es geheißen, ja, einfach dieses, was die halt meine Kandidatinnen in der Sendung essen, ist halt günstiger und die gesunde Ernährung ist so teuer und das stimmt natürlich teilweise auch, aber wir haben ja immer aufgeschrieben und auch hingestellt, was die in einer Woche essen. Und dann haben wir für jedes dieser Dinge den Preis rausgesucht und haben dann geschaut, wie viel gesunde Ernährung bringen wir zusammen. Und im Endeffekt haben wir dann Bio-Lachs kaufen können, was ungefähr das teuerste ist, was es damals gab in Bio, weil uns so viel Geld übrig geblieben ist. Weil das ist alles nicht so billig, wie man eigentlich meint. Ja, klar, gibt es eine Tiefkühlpizza, die sehr billig ist, aber nachdem es auch nicht so sättigend ist, man isst dann mehr, es kommt dann doch mehr zusammen und die Zutaten mögen billig gewesen sein, aber der Preis, den der Konsument gezahlt hat, ist vielleicht gar nicht so billig. Und das, worauf ich jetzt hier raus will, ist, weil manche reden dann von einer Steuer und muss man verbieten, dann denkt man, wo willst du da jetzt ansetzen? Welche Steuer willst du machen? Auf billige Zutaten? Das Einzige, was passieren wird, ist, dass die Sachen im Geschäft teurer werden und Menschen, die eh schon damit kämpfen, dass sich das alles finanziell ausgeht, haben größere Probleme. Oder der Hersteller dieser Produkte wird versuchen, den Preis dort zu halten, wo er ist und auf wem wer muss es ausbaden? Der Produzent der billigen Zutaten, der Sojaproduzent, der Maisproduzent, der Weizenlandwirt, die werden es ausbaden müssen und die sind ja eh schon ganz knapp dran, dass sie es irgendwie so billig hinkriegen, wie es derzeit ist. Also dieses, wir müssen die übermächtige Macht der Lebensmittelkonzerne beschneiden, glaube ich jetzt persönlich nicht, dass es über eine Steuer oder irgendwas geht. Ich wüsste auch, man muss global ansetzen, aber wahrscheinlich bei der Landwirtschaft. Da kenne ich mich jetzt zu wenig aus. Ich glaube nur, wir müssen diese behandeln wie Tabakindustrie, ist, glaube ich, ein bisschen ein naiver Ansatz. Weil bei Tabak ging es halt um eine Sache, die war nicht lebensnotwendig, die war eindeutig krebserregend. Eine einzige Zutat, die in Wahrheit kein Mensch braucht und deswegen man sie sich auch nicht leisten muss. Ja? Deswegen, aber die ganze Nahrung, willst jetzt billiges Essen schwieriger machen, dass die Leute billiges Essen schwieriger bekommen oder was ist hier der Plan? Und deswegen glaube ich, dass man das anders angehen muss, aber okay. Interessanter fand ich den Artikel im Guardian, weil die haben gesagt, worüber wir reden müssen, ist, dass diese hochverarbeiteten Nahrungsmittel von der Verarbeitungskette, also der Supply Chain, eine irrsinnige Belastung sind für den Klimawandel, also für unseren ökologischen Fußabdruck. Und ich weiß, es wird immer so aufs Fleisch geschimpft, aber das ist nicht so sehr das Problem, wie eben diese Dinge, die hin und her um den Weltball geschickt werden. Und klar waren es ursprünglich irgendwann billige Zutaten, wie eben Sojaöl und solche Sachen, aber dass diese Verarbeitungsschritte, die in verschiedenen Ländern stattfinden, wo sie hin und her geschickt werden, dass die eigentlich das viel größere Problem sind und darüber sollten wir reden. Und da muss ich dann jetzt wieder meine veganen Ersatzprodukte anbringen, weil das ist eben das, wenn du einen veganen Käse aus Kokosfett hast, dann ist der nicht nur einmal aus Asien hergereist, das sind viele, viele Schritte und das wird oft übersehen, weil es ist ja vegan, es ist gesund. Und wie gesagt, Ich habe nichts gegen vegane Produkte. Das ist nur so die Kategorie, wo es oft übersehen wird, dass es eigentlich in die Gruppe 4 gehört, dass es hochverarbeitet ist und dass es für den ökologischen Fußabdruck gar nicht so harmlos ist, wie wir oft tun. Okay, was heißt das jetzt für euch? Also was ist der Richtlinien für den Alltag? Woran erkennt ihr, ob das jetzt hochverarbeitet ist oder nicht? Welche Produkte sollt ihr essen? Und da geht es darum, dass ihr möglichst oft frisch kochen solltet oder wenn es einfriert und aufwärmt, das meine ich nicht, selbst zubereitete Mahlzeiten essen aus Zutaten, wo ihr eine Zutat kauft. Ihr kauft Brokkoli, Fleisch, Fisch, Tofu, Käse und das ist einfach eine Zutat und daraus macht ihr euch was. Wenn ihr in ein Gasthaus, in ein Restaurant geht und ihr wisst, da gibt es jemanden, der noch wirklich frisch kocht und eben nicht so viele Halbfertigprodukte verwendet, geht dort öfter hin, unterstützt diese Menschen, das ist teuer, das macht viel Arbeit, die brauchen unsere Unterstützung, das ist auch super. Dann gibt es 80-20, hin und wieder darf man alles. Aber jetzt ist es so, dass ich kenne das auch, man ist müde, man möchte nach Hause und dann denkt man sich, oh, ich mag jetzt nicht kochen, was kann ich jetzt noch schnell mitnehmen, wo ich nicht die ganze Arbeit habe? Ja, welche Halbfertigprodukte sind denn eigentlich okay? Und da habe ich so ein, für mich, das Beispiel habe ich, glaube ich, schon öfters gehabt und das ist die Fertiggnocchi im Supermarkt, diese kleinen Kartoffelgnocchi, also die Knödel, nicht die Nudeln. Die mag ich auch sehr gerne und das ist für mich mein Lieblingsbeispiel, weil wenn man da schaut, da gibt es oft verschiedene und dann muss man ein bisschen suchen, weil oft sogar die teureren und sogar auch die Bio teilweise, da sind keine Kartoffeln drinnen. Das sollten Kartoffelknödel sein aus Kartoffeln. Und was dann drinnen ist, ist Kartoffelflocken, die wieder mit Wasser verdünnt wurden und dann war das es. Und das ist aber jetzt hochverarbeitet. Ja? Und da gibt es zumindest in Österreich eine Marke, ist lustigerweise die billigste Marke. Und da besteht das Zeug halt aus Kartoffeln und Mehl und Ei und Salz und ein bisschen Gewürze und aus. Und die Richtlinie ist, ob etwas hochverarbeitet ist, die vereinfachte für euch ist. Wenn da Zutaten draufstehen, die ein normaler Mensch, also ihr zu Hause hättet in der Küche, wenn ihr nicht zu faul wärt, und wenn ihr das dann zubereitet, schaut das Ergebnis so aus wie das, was ihr kauft. Ja? Weil wir könnten die Gnocchi alle selber machen, wir sind nur zu faul. Aber wenn wir Kartoffeln und Mehl und Eier und das machen und uns hinstellen, dann würden wir Gnocchi zusammenbringen, dann würden die genau gleich ausschauen, vielleicht ein bisschen weniger hübsch, aber die würden gleich ausschauen, das ist das gleiche Ergebnis. Aber ihr habt keine Kartoffelflocken zu Hause, die ihr wieder reconstituted und lalala macht. So macht man nicht. Okay, anderes Beispiel, ihr kauft einen Apfelkuchen beim Bäcker. Wenn du das kannst oder eine Oma und die macht zu Hause einen Apfelkuchen und der schaut dann gleich aus und sagst, das hätte ich auch so gemacht. Ja? Aber Tiefkühlgerichte bei Fertiggerichten ist schon schwieriger, weil wenn ihr was kocht und einfriert und auftaucht, dann schaut es nämlich nicht mehr so aus. Und das ist dort, wo die tricksen müssen, damit es eben noch appetitlich ausschaut. Aber der Proteinriegel, den ihr kauft, ich weiß nicht, welche Oma das Chemielabor zu Hause hat, um dann diesen Proteinriegel zusammenzubringen. Und das daran seht ihr, ein Proteinriegel ist hochverarbeitet. Ihr könnt euch auch kein Cola, ihr könnt auch keinen Energydrink zu Hause punchen. Da sind sie automatisch hochverarbeitet. Also ich hoffe, dass das so ein bisschen für die Einstufung gilt. Und es geht ja nicht darum, total darauf zu verzichten, sondern es geht darum zu schauen, dass man überwiegend ist. In der Ernährung ist es nie eine Schwarz-Weiß-Malerei. Es geht nur darum, in Europa essen wir teilweise jetzt schon die Hälfte aller der Gesamtenergie, also aller Kalorien, die wir essen als Bevölkerung, kommt zum Großteil jetzt schon aus hochverarbeiteten Nahrungsmitteln. Und das sollte ein bisschen weniger werden. Das wäre gut für uns, ja? Also, das ist das Einzige, macht's und dann hin und wieder 80-20, hin und wieder darf man alles. Für mich ist es so, ich mache jetzt seit 20 Jahren oder länger die Faustformel, deswegen ist es relativ einfach. Wenn euch das interessiert, wie man eben einfache Sachen zubereitet, wie man seinen Heißhunger im Griff kriegt, seine Sättigung normalisiert. Ihr habt ja gemerkt, das Hauptthema, warum hochverarbeitete Lebensmittel ein Problem sind, weil sie eure Sättigung aushebeln und ihr dann einfach mehr Essen anfangt. Und wenn ihr mehr esst, wird es ungesünder. Und deswegen, wie man seine Sättigung so normalisiert, dass man genießen kann hin und wieder, also überhaupt genießen kann, aber auch Ausnahmen machen kann ohne schlechtes Gewissen und dabei sein Gewicht in den Griff kommt, dann könnte das Faustformel 3S-Programm etwas für euch sein. Schaut euch das an. Wir verlinken es in den Shownotes. Vielleicht ist es was für euch. Wenn ihr Fragen habt zu diesem oder jedem anderen Thema zur Ernährung, dann schickt mir gerne eine E-Mail an podcast@faustformel.com oder kommentiert auf YouTube oder auf Spotify, wo immer ihr das seht oder hört. Und dann sammle ich alle für meine Themenliste, dass wir bald wieder tolle Themen für mehr Folgen haben. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Bis dann. Baba. Hey, hier ist nochmal ganz kurz die Sascha, nur zur Erinnerung. Im neuen Jahr starten wir gemeinsam voll durch mit meinem 10-tägigen Intervallfastenprogramm Stoffwechsel SOS. Es gibt ja viele Versionen von Intervallfasten am Markt, aber man kann dabei auch viel falsch machen. Und dann ist der Erfolg oft nur sehr kurzfristig oder man nimmt danach schnell alles wieder zu oder bekommt plötzlich mehr Bauchfett. Deswegen habe ich meine eigene Version entwickelt, die diese Fehler vermeidet. Erstens macht man das Programm absichtlich nur ganz kurz, nämlich 10 Tage lang. Zweitens fasten wir nicht jeden Tag, sondern nur jeden zweiten Tag und sogar da essen wir 2 winzige, speziell zusammengestellte Mahlzeiten, um die Leberentgiftung zu unterstützen. Denn das wird beim Intervallfasten ganz oft übersehen. Der Speiseplan ist so zusammengestellt, dass er den Stoffwechsel aktiviert und nicht bremst, was sonst oft beim Intervallfasten passieren kann. Und jetzt kommt das Beste. Wir starten gemeinsam am 16. Januar und ich begleite euch dabei in mehreren Live-Webinaren. Du kannst also von überall mitmachen. Glaub mir, es ist wirklich die perfekte Methode, um deiner Fettverbrennung nach den Feiertagen einen kleinen Schubs zu geben und schnell ein paar Kilo loszuwerden. Und hier kommt das Wichtigste. Bis zum 8. Dezember gibt es einen Frühbucherrabatt. Alle, die sich bis dahin anmelden, bekommen einen Spezialpreis. Aber Achtung, Achtung, diese Aktion gilt nur bis 8. Dezember Mitternacht. Verpass also deine Chance nicht. Reserviere jetzt einen Platz und spare auch noch dabei. Also wie wär's? Melde dich heute an und garantiere damit, dass du deinen Neujahrsvorsatz diesmal auch wirklich durchziehst und starte leichter mit uns ins neue Jahr. Es dauert nur 10 Tage und du wirst überrascht sein, was in so kurzer Zeit möglich ist. Alle Infos findest du unter faustformel.com/SOS. Nochmal, der Link ist faustformel wie die Faust und die Formel.com/SOS.